Ich möchte, dass ihr euch eine Situation vorstellt, wo man sehr schnell nervös ist, Lampenfieber hat, um nicht zu sagen Angst. In größeren Abständen zeige ich nämlich im Englischunterricht einen Videoausschnitt aus einer britischen Talentshow. Britain's Got Talent heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Show schon mal gesehen habt, aber Kandidaten, die bisher niemand weiter kennt, die treten dort auf die Bühne und versuchen mit Gesang und Tanz das Publikum bzw. die Leute in der Jury zu beeindrucken. Und der Ausschnitt, den ich gerne zeige, rückt eine Person ins Rampenlicht, die rein äußerlich nicht viel zu bieten scheint. Sie ist schon etwas älter, klein und rund. Und als die Leute in der Jury sie bitten, sich vorzustellen, ist sie sehr nervös. So nervös, dass es ihr sogar schwerfällt zu beschreiben, wo denn das Dorf liegt, aus dem sie herkommt. Und als sie dann sagt, dass sie durchaus etwas zu bieten habe und dabei noch ihre Hüften schwingt, kommt dieser Witz nicht so richtig an. Und in diesem Moment blendet die Kamera kurz einige Leute aus dem Publikum ein. Man sieht ganz kurz ein paar Teenager, die grinsen und das einfach nur peinlich finden. Aber dann setzt die Musik ein. Und nach ein paar Takten erhebt sie ihre Stimme und liefert die Überraschung des Jahres, mit der niemand gerechnet hat. Susan Boyle hat die Stimme eines Engels. Sie singt gefühlvoll, trifft zielsicher auch die höchsten Noten. Und am Ende, das ist lustig, versucht sie möglichst schnell von der Bühne zu kommen. "Hey, come back here!" ruft dann einer der Juroren. Und jetzt empfinden so ziemlich alle anderen im Saal das Gefühl von Scham. Sie erkennen, dass sie anfangs völlig falsch lagen bei ihr. Sie sparen nicht mit Lob. Und Susan kommt weiter in der Show. Und das Lächeln auf ihrem Gesicht, das ist unbezahlbar, es lässt alle Anspannung vergessen. Alle Ängste sind fort. Sie hüpft und tanzt vor Freude, als sie diese Lobesworte hört. Ihr müsst euch das mal angucken. Gebt einfach Susan Boyle Audition ein. Und das ist wirklich unbeschreiblich. Die Frau hatte wirklich keinen Grund, ihr Licht unter einen Scheffel zu stellen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, das hätte man ihr vorher zusprechen sollen. Es sind bekannte Worte, die aus der Bibel kommen und die speziell Jesus seinen Leuten immer wieder sagen muss. Ja, die besten Mutmachmethoden gegen Furcht, gegen jegliche Formen der Angst, die kommen aus der Heiligen Schrift. Gott schickt seine Leute auf die Weltbühne. Ja, und sie müssen damit rechnen, dass sie anfangs keinen Beifall bekommen. Warum soll es euch besser ergehen als mir, lehrt Jesus sinngemäß. Wenn sie mich mit allen möglichen teuflischen Beschimpfungen betitelt haben, dann werden sie das mit euch auch tun. Der Jünger steht nicht über seinem Lehrer, ein Diener nicht über seinem Herrn. Aus welchem Dorf kommt denn der? Aus Nazareth. Wo ist denn das? Und kann da etwas Gutes herkommen? Na, wir kennen diese Einwände aus anderen Bibeltexten. Was will der hier und was hat er zu bieten? Ja, in solche Situationen können auch wir kommen, wenn wir unseren Glauben nicht nur rein privat pflegen, wie die Welt es fordert. Stell dir mal vor, Susan hätte nur zu Hause heimlich für sich unter der Dusche gesungen. Die Welt hätte nie von ihr gehört. Und die Welt hört auch nichts von der guten Nachricht, wenn die Schüler von Jesus sich still verhalten, weil sie Angst haben. Ist uns klar, dass eine gewisse Angst irgendwie von Anfang an die Kinder Abrahams begleitet hat? Unserem Vorvater im Glauben hat Gott einst gesagt, Al tira Avram, fürchte dich nicht, Abraham. Und er musste ja die Angst vor dem Neuanfang überwinden. Eine Herausforderung für alle, die sich gern an Althergebrachtes klammern, alte Abhängigkeiten lösen und sich auf die lebensspendende Abhängigkeit von Gott einlassen. Das war seine Lebensaufgabe. Ständig war Abraham mit Veränderungen konfrontiert. Plötzlich war da eine Hungersnot. Dann werfen gewisse Leute ein Auge auf seine Frau. Gleichzeitig musste er lernen, sich und seinen Wert nicht durch andere Menschen bestimmen zu lassen. Gott nannte ihn seinen Freund. Und das will was heißen. Aber was denkt ihr, hatte Abraham sofort keine Angst mehr, nur weil Gott ihm einmal gesagt hat, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht kommt oft in der Bibel vor, es reicht scheinbar nicht einmal, das zu hören. Zum Beispiel auch bei Mose. Da hatte trotzdem Angst. Ich weiß nicht, was ich reden soll, wenn du mich nach Ägypten schickst. Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir in Matthäus 10 gelesen, wie der Herr Jesus seinen Jüngern verheißt, wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet in euch. Und wir haben letztes Mal drüber geredet, diese Verheißung bedeutet nicht, dass man sich gar nicht vorbereiten muss und trotzdem im richtigen Augenblick das Richtige zu sagen weiß. Aber wer es sich zur Gewohnheit macht, Gottes Wort zu lesen und seine Beziehung zum himmlischen Vater pflegt, dem kann der Heilige Geist auch im richtigen Moment das Richtige sagen helfen. Nun, in unserem Textabschnitt heute sagt Jesus dreimal zu seinen Ausgesandten, fürchtet euch nicht. Und knüpft damit nahtlos an die vielen Ermunterungen an, die es vorher schon in der Bibel gab. Aber wie hilft uns das? Jesus, könnten wir fragen, was unternehme ich konkret gegen meine Angst? Geht ja offensichtlich nicht gleich weg. Aber sie soll uns zumindest nicht mehr hindern. Jesus sagt nicht einfach dreimal, fürchtet euch nicht. Er begründet auch, warum. Der erste Grund gegen die Angst, den lesen wir in Matthäus 10, Vers 26. Habt keine Angst, sinngemäß nichts wird verborgen bleiben, egal ob es im Dunkel der Nacht gesagt ist oder ins Ohr geflüstert wird. Du magst denken, ist das nicht eigentlich ein Grund zum Fürchten? Früher oder später findet jemand raus, was ich sage, was ich denke, wie ich lebe, was ich glaube. Was, wenn sie das rausfinden? Stimmt, das wird passieren. Aber das Gleiche gilt für alle anderen Menschen auch. Warum also schweigen? Warum das eigene Licht unter den Scheffel stellen? Ein Bild, welches wir schon aus der Bergpredigt kennen. Jesus sagt, was ich euch im Dunkeln sage, gebt am hellen Tag weiter. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft von den Dachterrassen herunter. Ja, spätestens am Tag des finalen Weltgerichts werden die geheimsten Dinge ans Licht kommen. Aber dann wird es für viele zu spät sein und viele Christen werden sich die Frage gefallen lassen müssen, warum sie nicht eher den Mund aufgemacht haben. Ich weiß, dass viele von uns so manches Mal nicht geschwiegen haben und sich trotzdem im Nachhinein fragen, warum ist mir dieser oder jener Gedanke nicht eingefallen? Ach, hätte ich doch noch dies oder jenes gesagt. Fakt ist, du hast gesagt, was du konntest. Das ist schon viel besser, als ängstlich versteckt gar nichts zu sagen. Vielleicht waren deine Worte gar nicht so unwirksam, wie du denkst. Nimm es als Trainingseinheit. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Die Botschaft wird nicht verborgen bleiben. Jesus hat es versprochen. Kommen wir zum zweiten Grund gegen die Angst in Vers 28. Und dieser Grund hat es in sich. Da musst du dich möglicherweise gut festhalten. Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, der Seele aber nichts anhaben können. Fürchtet aber den, der Seele und Leib dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Du magst denken, das ist doch jetzt aber eher ein Grund zum Fürchten. Ich könnte umkommen für meinen Glauben. Stimmt, das kann passieren. Es passiert auf dieser Welt tagtäglich. Aber das ist nicht die Hauptaussage dieses Verses. Manche lesen weiter, aber sie lesen diesen Vers mit der Brille griechischer Philosophie und denken, okay, die Hauptaussage ist die, der Leib ist sterblich, die Seele ist unsterblich. Wir wissen, dass Seele in der Bibel nicht irgendein Teil des Menschen meint, der am Körper gefangen ist, wenn man hebräisch denkt, ne? Sondern Seele meint den Menschen als Ganzes, sein Leben. Menschen können uns nur begrenzt Schaden zufügen, aber allein Gott verfügt über ewiges Leben. Gott kann und wird die Seinen auferwecken. Und diese Verheißung, die kann auch ein Mörder einem Christen nicht wegnehmen. Aber selbst wenn wir das erkannt haben, das ist immer noch nicht die Hauptaussage von Vers 28. Die Hauptaussage ist das, was allein Gott tun kann. Er allein kann der Existenz eines Menschen ein feuriges und verderbliches Ende bereiten. Ihn sollen wir fürchten. Hast du jetzt weniger Angst? Es scheint, als würde Jesus unsere Angst vor Menschen mit noch größerer Angst vor Gott bekämpfen wollen. Kommt euch das auch so vor? Tatsächlich, wenn du in der Bibel danach forschst, wirst du viele Beispiele finden, wo dieses Prinzip eine erstaunlich gute Wirkung hat. Die bekanntesten biblischen Figuren hatten nämlich auch eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Denken wir an Jakob. Der musste erst eine Nacht lang mit einem Engel ringen, bevor er am Folgetag seinem Bruder Esau unter die Augen trat. Esau, vor dem er sich doch so sehr gefürchtet hatte. Gott lässt ihn vorher gegen einen seiner Vertreter kämpfen. Oder Mose. Er wird auf dem Weg nach Ägypten von Gott attackiert, weil er selber etwas Wichtiges vergessen hatte. Danach sieht man keine Spur von Angst mehr bei ihm, als er vor den Pharao tritt. Vor den großen Pharao. Oder denken wir an den Propheten Jesaja bei seiner Berufung zum Propheten. Er wird von einer feurigen Kreatur berührt, die direkt vom Thron Gottes zu ihm fliegt. Und der Prophet sagt, wehe mir, ich bin verloren. Aber danach konnte Gott ihn gebrauchen. Nur ein Kapitel später lesen wir von einem König, der nie so eine dramatische Begegnung mit dem Herrn der Herrscher hatte, aber der sich gefürchtet hat und gefürchtet hat vor irgendwelchen syrischen Allianzen gegen ihn, vor feindlichen Armeen. Ja, wer sich vor Gott nicht fürchtet, der fürchtet sich stattdessen vor Menschen. So krass es klingt, dein finaler Angstgegner sind nicht die da draußen, wer auch immer sie sein mögen. Es klingt krass, aber eigentlich müssten wir sagen, Gott ist der finale Angstgegner. Aber er meint es gut mit uns. Er will mit seiner Allmacht und Stärke unsere Angst vor Menschen heilen. Denn wir können niemanden gewinnen, vor dem wir uns fürchten. Und gleichzeitig gibt uns der Blick auf das Endgericht eine geeignete Motivation, um mit Menschen über den Glauben zu reden. Die ultimative Katastrophe ist nicht leiblich zu sterben, obwohl das schlimm ist. Die leibliche Katastrophe ist nicht leiblich zu sterben, sondern im Gericht Gottes zu enden. Kommen wir zum dritten Grund gegen die Angst. Jesus sagt, ich lese Verse 29 bis 31, ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für einen Cent verkauft werden. In Olafs Übersetzung waren das noch Pfennige, aber wir verstehen das. Oh, Groschen waren es, richtig. Wir verstehen das, ne? Eine kleine, winzige Geldeinheit. Doch nicht einer von ihnen, von den Sperlingen, von den Spatzen, nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid doch mehr wert als ganze Schwärme von Spatzen. Spatzen kosten nicht viel, gelten nicht viel und doch entgeht Gott nicht einmal das Schicksal von einem dieser kleinen Vögelchen. Wir als Menschen zählen viel mehr. Wir können Gottes Eigenschaften in ganz besonderer Weise widerspiegeln und erkennt auch uns in allen Einzelheiten. Wir sind ihm viel wert. Und wie viel mehr achtet Jesus auf uns? Es entgeht ihm auch nicht, wie wir uns positionieren. Jeder, der mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Er sieht, was wir tun. Er sieht, wie es uns ergeht. Er sieht, was man uns antut, wenn wir uns zu Jesus bekannt haben. Und dazu passt auch das Wort aus 2. Timotheus Kapitel 2. Die frühen Christen haben das wahrscheinlich sogar als Lied gesungen. Kann man über so ein krasses Thema ein Lied dichten? Da heißt es, es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn aber verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, bei unserer Bekehrung, bei unserer Taufe, haben wir den Tod bereits symbolisch durchlebt. Wir sind mit Christus gestorben. Aber nun müssen wir auch standhaft bleiben. Wenn wir ihn nicht verleugnen, ja, dann wird er sich auch zu uns bekennen. Ihm wird nicht ein einziges Haar entgehen, was uns dabei vom Kopf gefallen ist. Aber unser Missionsfeld ist, wie schon beim letzten Mal gesagt, nicht unbedingt ein fernes Land. Auch Jesus schickt seine Leute hier noch gar nicht in die weite Welt. Es kann die eigene Familie sein. Jesus sagt dann, denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Gute Botschaft ist was ganz schön Scharfes. Sie kann wie ein Schwert wirken, welches sogar durch die eigene Familie geht. So eine Familie, überleg mal, das ist wie ein Organismus aus Mark und Bein, über viele Jahre zusammengewachsen. Schon im Schöpfungsbericht lesen wir, wie der Mann auf seine Frau blickt und sagt, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das reißt man nicht einfach so auseinander. Ne? Aber in einer Familie sind nicht alle gleichermaßen offen. Das Schwert, die gute Botschaft, sie schneidet und trennt, weil Menschen mit verschiedenen Herzensgesinnungen da sind. Jesus hat nie verheißen, dass er pauschal der ganzen Welt Frieden bringt. Sein Plan war, Frieden zu bringen, Frieden mit Gott für die Gläubigen, Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Aber die unmittelbare Folge von Christi Kommen ist, dass diejenigen, die für ihn sind und diejenigen, die gegen ihn sind, voneinander getrennt werden. Das ist wie bei einer Amputation. So ein Eingriff soll ja letztendlich heilen und Schmerzen lindern. Aber die unmittelbaren Folgen sind Schmerzen. Kreuzesschmerzen sogar hier in diesem Zusammenhang. Natürlich ist das Endziel von Christus, Frieden zu bringen, sowohl im menschlichen Herzen als auch auf der Erde, aber nichtsdestotrotz, unmittelbar hat die Botschaft die Wirkung, Menschen im Reich Gottes von denen im Reich Satans zu trennen. Und ich denke, auch das ist ein Aspekt, den ein bekanntes Wort aus dem Hebräerbrief im Kapitel 4, Vers 12 meint. Wenn dort davon die Rede ist, dass Gottes Wort wie ein zweischneidiges Schwert wirkt, schneidet und auftrennt zwischen Seele und Geist, Mark und Bein, Gesinnungen und Gedanken des Herzens offenlegt, dann sollen wir vielleicht nicht bloß eine einzelne menschliche Person vor Augen haben, die hier gewissermaßen seziert wird. Natürlich, es stimmt, Gott kann tief bis in unser Innerstes dringen und das Wort kann uns tief im Herzen treffen. Aber es tut mehr als das. Wie wir in Matthäus 10 sehen, trennt das Wort Menschen unterschiedlicher Herzensgesinnungen, selbst wenn sie ansonsten eng miteinander verbunden sind. Vor Gott, welcher selbst die Haare auf unserem Haupt gezählt hat, ist keine Kreatur verborgen. Alles liegt aufgedeckt vor ihm. Er sieht, wo Menschen wirklich hingehören. Die einen finden zum Frieden und zur Ruhe im Herrn, die anderen fallen wie viele ungläubige Israeliten damals in der Wüste. Im Prinzip sind doch unsere Ängste allesamt die Furcht, etwas loslassen zu müssen, was auch immer das ist. Ja. Ohne das Alte loszulassen, gibt es kein neues Leben, keine neuen Beziehungen. Wer Jesus nachfolgt, der muss neue Prioritäten setzen. Auch wenn das manchmal gefährlich zu sein scheint, gegen unser Gefühl, gegen unsere Instinkte geht. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir mal ein Segelflugpilot erzählt hat. Da will eine Mutter ihrem Sohn wohlmeinend sagen, flieg bitte vorsichtig, mein Kind. Aber was sie ihm wortwörtlich sagt, ist das, flieg nicht zu hoch und nicht zu schnell. Tatsache ist, wenn man das macht und man fliegt eher niedrig und langsam, dann ist es gefährlich, dann droht der Absturz. Es scheint gegen alle Vernunft zu sein, ne? Wenn du dich mit Fliegen nicht auskennst, aber tatsächlich ist dieser Rat, den diese Mutter hier gibt, falsch. Er ist nicht sicher. So dürfen auch wir Jesus vertrauen, wenn er sagt, wer sein Leben festhalten will, obwohl das so sicher klingt, wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, weil er zu mir gehört, der wird es finden. Und wir werden Menschen finden, die hörwillig sind, die interessiert sind. Und die gleichen Verheißungen gelten dann auch für diese Menschen. Wer Leute aufnimmt, die Christus ausgesandt hat, wer ihnen zuhört, und sei es anfangs auch nur eine kleine freundliche Geste, wie ein Becher Wasser. Jesus sagt, diese Person wird nicht ohne Lohn bleiben. Und das ist die Verheißung, wenn du vielleicht noch nicht mit Christus gehst. Es klingt wie ein Abenteuer, es klingt manchmal kreuzgefährlich, aber es lohnt sich. Wag es mit Jesus, denn bei ihm sind dein Leben und auch alle deine Ängste bestens aufgehoben. Amen.